Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Der russische Schriftsteller Wladimir Sorokin, der lebt im Exil in Deutschland seit dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Ich habe mit ihm gesprochen, auch über diesen Krieg, und er sagt über die Folgen für Russland.
Ich denke, dass wenn die Ukraine siegt, das heutige Regime von Putin nicht bestehen kann.
Ich glaube an den ukrainischen Sieg, sagt Wladimir Sorokin. Darum geht es gleich im Gespräch mit dem Schriftsteller und um seine Novelle Nastja, die es jetzt auch auf Deutsch gibt. Wladimir Sorokin, das ist einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller der Gegenwart und einer der am meisten angefeindeten. In Russland wurden seine Bücher schon demonstrativ in der Öffentlichkeit vernichtet von einer Putin-treuen Jugendorganisation. Wladimir Sorokin lebt seit dem Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine im Exil in Berlin. Und dort ist jetzt auch sein Buch Nastja erschienen. Das ist ein extremer Text, der rund um eine Gewalttat an einem 16-jährigen Mädchen gebaut ist. Ich habe vor der Sendung mit dem Schriftsteller gesprochen und ihn zuerst gefragt, wo und wann haben Sie denn dieses Buch geschrieben?
Ja, 2 Jahre жил в Токио, как.
Also das Buch ist in Tokio entstanden. Ich lebte 2 Jahre lang in Tokio. Ich war damals als eingeladener Schriftstellergast dort. Ich habe auch russische Literatur an der Uni unterrichtet, sodass Nastja, diese Novelle, wurde dort geschrieben, und zwar vor 21 Jahren.
Vor 21 Jahren, also 2001. Und Sie haben zu diesem Buch, zu dieser Novelle gesagt, jetzt als es in Deutschland erschienen ist, es gehe da um die russische Intelligenzia am Vorabend des Jahrhunderts der lang erwarteten Freiheit. Also das spielt 1899, kurz vor Anbruch des 20. Jahrhunderts. Was macht denn die Figuren in diesem Roman zu Angehörigen der Intelligenzia?
Es ist zweifellos so, dass tatsächlich das eine Novelle über die russische Intelligenz ist. Über die Intelligenz, die im wörtlichen Sinne ihre eigene Freiheit aufgefressen, verschlungen, aufgegessen hat. Naja, die Sache ist die, jeder Schriftsteller interpretiert und ist imstande, seine eigenen Texte zu interpretieren. Ich würde das, wenn es hier um diesen meinen Text geht, folgendermaßen umschreiben. Alles spielt sich tatsächlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ab, und ich habe das Buch zu Beginn des 21. Jahrhunderts geschrieben. Und ich hatte zu jener Zeit ein sehr ähnliches Gefühl, dass auch unsere damalige und jetzige Intelligenz ihre Freiheit genauso verspielt.
Sie haben ja eben gesagt, Sie würden Ihre Freiheit aufessen oder auffressen. Ich will mal kurz ein bisschen skizzieren, um was es geht in der Novelle. Die Hauptfigur Nastja eben, so heißt ja auch die Novelle, ist eine Jugendliche, die am Handlungstag des Romans 16 Jahre alt wird. Dann schreibt sie dazu in ihr Tagebuch, das sei der wichtigste Tag in ihrem Leben. Sie sei froh, dass dieser Tag endlich gekommen ist. Ihre Eltern sehen das offenbar ähnlich. Sie schenken ihrer Tochter da eine wertvolle Kette. Das sieht alles ganz idyllisch aus, ganz liebevoll aus erstmal. Bis dieser Nastja, dieser gerade 16 gewordenen, es etwas unvorstellbar Entsetzliches angetan wird an diesem Tag. Ich möchte eigentlich gar nicht aussprechen, was das ist, aber die Eltern sind dabei, die und Gäste sind dabei, die tun alle so, als wäre dieses ungeheuer Entsetzliche das Normalste der Welt. Und das, was da passiert, das meinen Sie, wenn Sie sagen, da wird die Freiheit aufgefressen?
Also ich persönlich verstehe die Freiheit in diesem Kontext, in diesem Fall, vor allen Dingen als die demokratische Freiheit. In vielerlei Hinsicht ist dieses Buch auch eine Erzählung über das russische Leben überhaupt, an sich. Aber was ist das, das russische Leben? Was bedeutet das? Heute ist die ganze Welt erschüttert, sie staunt, sie wundert sich. Wie ist es möglich, dass Russen solche bestialische Taten in der Ukraine begehen? Ich denke mir, dass das Ganze daherkommt, weil bereits im 16. Jahrhundert Russland sich für die Unfreiheit entschieden hat. Nicht für die Demokratie, sondern für den Aufbau, für das Leben in einem pyramidenförmigen diktatorischen System der staatlichen Macht. Die russische Intelligenz und die russische Kultur des 19. Jahrhunderts stellte an sich eigentlich nur eine ganz dünne Schicht, nur ein ganz dünner Überzug, ein Film über dem Sumpf der staatlichen und der menschlichen Gewalt, die das eigentliche Fundament des russischen Staates bildeten.
Und in Ihrem Roman, eben wenn es um die Angehörigen der russischen Intelligenz da geht, die ja das größte Grauen und Verbrechen an ihren eigenen 16-jährigen Töchtern als etwas ganz Normales behandeln, dann ist das Ihre Darstellung einer ungeheuren Rohheit in dieser Gesellschaft, wenn ich das richtig verstehe?
Ja, meine Literatur.
Ja, ich benutze in meiner Literatur häufig mit Schockmethoden, schockierende Werkzeuge, Instrumente, die bestimmte Metaphern darstellen. In dieser Geschichte jetzt hier zeige ich, was passiert, wenn diese dünne, verschwindend dünne Kulturfilm, diese Kulturschicht des Wohlstands, des komfortablen Lebens aufgerissen wird und was dann darunter zum Vorschein kommt, was darunter liegt. Es war doch so, dass die russische Revolution bestialische Folgen hatten während der Zeit des Bürgerkrieges oder später mit sehr viel Grausamkeiten auch während des sowjetischen Lebens sich entwickelte. Und das kann man erklären nur damit, dass die dünne Deckschicht, der dünne Film der Kultur in Russland besonders schwach und wirklich verschwindend dünn ist. Im Unterschied natürlich zur westlichen Kultur, die sich auf einem demokratischen Fundament stützt. Es ist eigentlich eine Novelle über diesen Sumpf der staatlichen Diktatur und um die zerrissene Kultur, das zerrissene russische Leben und der russischen Welt.
Deutschlandfunk Kultur, wir sind im Gespräch mit dem russischen Schriftsteller Wladimir Sorokin. Ich wollte von ihm wissen, Sie haben eben von dem dünnen Film gesprochen, der über der Gewalt liegt in der russischen Geschichte. Einer der berühmtesten russischen Intellektuellen dieser Zeit ist Anton Tschechow. Wie ist er denn in seinen Erzählungen, in seinen Dramen mit diesem Thema umgegangen aus Ihrer Sicht?
Für die westlichen Theaterbesucher zum Beispiel ist Tschechow besonders interessant. Er hat diese ganz dünne Schicht, diesen Film, der über dem Alltag liegt, besonders stark wiedergegeben. Der Film, der über dem Sumpf des Chaos und der Gewalt liegt. Dafür ist Tschechow bemerkenswert. Seine Helden fühlen sich ohne Zukunft, sie sind verloren, weil sie ahnen, weil sie wissen, was unter ihren Füßen stattfindet, was sich darunter befindet. Tschechow ist ja ein hundertprozentiger russischer Intellektueller des Ende des 19. Jahrhunderts. Er hat ja gespürt den ganzen Horror dieses Abgrunds von Gewalt und Chaos. Und auch wie dünn die Filmschicht darüber ist. Aber er hat versucht, durch die Bemühungen seiner Helden, diese Deckschicht noch aufrechtzuerhalten, bis zum letzten Augenblick. Ich dagegen zeige, was passiert, wenn diese Filmschicht zerrissen, aufgerissen wird, wenn das selbst auf der Ebene der Familie geschieht. Ich sage, das ist eine Novelle, eine Familiengeschichte eigentlich, die sich da abspielt.
Und Sie haben diese Novelle eben im Jahr 1899 angesiedelt in der russischen Intelligenz ja dieser Zeit. Was verbindet denn die russische Intelligenz dieser Zeit mit der von heute?
Безусловно, мы очень похожи.
Wir sind natürlich sehr ähnlich der Intelligenz hier aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, aber wir sind eigentlich in einer noch schwächeren Position. Wir erweisen uns als schwächer als sie, weil wir ja hinter uns die Erfahrungen des Lebens in der Sowjetunion, der sowjetischen Welt haben. Und wir haben nichtsdestotrotz keine Schlüsse daraus gezogen, keine radikale Schlüsse gezogen, keine Lehren. Deswegen ist auch in diesem postsowjetischen Russland geschieht die Rückkehr zur Despotie, zum Totalitarismus, das wir erleben.
Es ist so traurig, leider.
Ja, und Sie sagen jetzt wir, Herr Sorokin, wobei Sie selbst ja seit Februar, also seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine, praktisch im Exil leben in Deutschland, soweit ich weiß. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen geht als aus Russland exilierter Schriftsteller?
Das Leben im Exil besitzt auch Elemente einer Tragödie. Man ist ja herausgerissen aus den heimatlichen Gefilden. Man kann nicht zurückkehren zu den Orten, in denen man als Junge gelebt hat, wo man mehrere Jahrzehnte seines Lebens verbracht hat. Aber das ist eben eine Sache, an die man sich gewöhnt. Aber unsere Intelligenz ja hat ja eine besonders große Erfahrung, im Exil leben zu müssen. Ich darf nur hier die Namen Nabokov, Marina Tsvetaeva, Bunin, Berdjaev, Zamyatin nennen, aber auch viele andere. Ihre Erfahrung gibt mir Stütze. Auf Ihre Beispiel lehne ich mich.
Herr Sorokin, Sie haben zwei Tage nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine eine sehr scharfe Abrechnung mit dem Regime von Wladimir Putin veröffentlicht in der Süddeutschen Zeitung. Es gab ja auch in Russland selbst Proteste von Intellektuellen gegen den Angriff auf die Ukraine, wozu ganz sicher sehr, sehr viel Mut gehört. Aber die Mehrheit der russischen Intelligenz ja schweigt zu dem Krieg. Oder wie beobachten Sie das?
Das ist ein болезненный вопрос.
Sie stellen eine sehr schmerzliche Frage. Ich traue mich zu sagen, dass zum Glück nicht die gesamte Intelligenz schweigt und sich fürchtet. Die besten Vertreter schweigen nicht. Manche sind deswegen bereits im Gefängnis gelandet oder sind gezwungen, abzureisen, ins Ausland zu gehen. Nichtsdestotrotz vertraue ich und verlasse mich im Moment nicht an die russische Intelligenz, was ich glaube, an die Stärke des Gemüts, der Überzeugung der Ukraine. Denn die Ukraine kämpft im Augenblick mit diesem Sumpf der Gewalt und des Chaos, von dem ich gesprochen habe. Sie kämpfen mit diesem Sumpf für die ganze Zukunft, inklusive der Zukunft Russlands.
Wie meinen Sie das, Herr Sorokin, wenn Sie jetzt einen ukrainischen Sieg, was auch immer das bedeuten könnte, meinen? Was würde das für Russland denn bedeuten?
Ich denke, dass wenn die Ukraine siegt, das heutige Regime von Putin nicht bestehen kann.
Ich glaube in ukrainischen Sieg.
Wladimir Sorokin, Nastja heißt sein Buch, das jetzt in Deutschland erschienen ist. Ein Buch mit Zeichnungen und Collagen von dem bekannten Maler Daniel Richter. Das Buch wurde aus dem Russischen übersetzt von Dorothea Trottenberg, ist im Verlag Chikunya Chikunya erschienen mit 120 Seiten, 34 Euro ist der Preis. Herr Sorokin, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank und ich hoffe, dass in eine gute Zukunft. Wahrscheinlich ist es eine utopische Hoffnung, aber trotzdem, ich glaube.
Milan Radev hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt. Auch an ihn herzlichen Dank. Wir schauen uns hier in unserer Büchersendung Lesart bestimmte Wörter genauer an, Wörter, die gerade viel gebraucht werden, die eine neue Bedeutung bekommen, die auf jeden Fall etwas von unserer Zeit erzählen, wenn man da mal genauer hineinleuchtet. Und das macht jetzt die Schriftstellerin Susanne Franzmeier.
Deutschlandfunk Kultur. Wörterbuch der Gegenwart.
Umerziehung, Substantiv feminin. Ein Begriff, der geschichtlich betrachtet vor allem in politischen Zusammenhängen Verwendung fand. Und auch jüngst hat ihn wieder ein Politiker ins Spiel gebracht. Denn der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder nahm ihn in den Mund, als er der Ampelkoalition den Wunsch nach einer Umerziehung der deutschen Bevölkerung vorwarf. Das Präfix um steht semantisch für eine Veränderung, einen Richtungswechsel, hier in der Erziehung. Der Begriff Umerziehung impliziert auch, dass das Ergebnis der vorherigen Erziehung als nicht wünschenswert oder falsch gewertet wird.
Wenn nur die Leute nicht wären, immer und überall stören die Leute. Alles bringen sie durcheinander.
Die Deutschen haben schon verschiedene Erfahrungen mit einer Umerziehung gemacht. So kamen zum Beispiel auch die Nationalsozialisten auf die Idee, als sie, geschockt von dem Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944, die Kinder der Widerstandskämpfer in Umerziehungsheime steckten oder zur Adoption in SS-Familien freigaben, mit dem Ziel, ihnen eine Führertreue einzubläuen, die den armen Kindern mangels elterlichen Vorbilds ja vorher verwehrt geblieben sein musste. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann wiederum von den Alliierten die Re-Education, die Umerziehung der Deutschen, angestoßen, denen man im Rahmen der Entnazifizierungsprozesse die so verheerende Führerliebe wieder aberziehen wollte. Immerhin hatte sie den Zweiten Weltkrieg überhaupt erst ermöglicht. Auch die DDR richtete später Umerziehungsheime für unliebsame Jugendliche ein, die zu vollwertigen Mitgliedern der sozialistischen Gesellschaft umerzogen werden sollten. Jegliche Form der Umerziehung weist ein Machtgefälle zugunsten der Erziehenden auf. Für die Umerzogenen sind mit dem Begriff meistens leidvolle Erfahrungen verbunden. Auf internationaler Ebene betrifft das auch die tödlichen Umerziehungslager für indigene Kinder in Kanada, die menschenunwürdigen Umerziehungslager für die muslimische Minderheit der Uiguren in China oder jüngst Putins gewaltsame Maßnahmen zur Russifizierung in der Ostukraine. Das Narrativ der Umerziehung der Deutschen hält sich bis heute aber vor allem im rechtspopulistischen Sprachjargon.
An den Leuten scheitert eben alles, mit denen ist kein Staat zu machen. Ein Tag Flöhe ist nichts dagegen.
Nun greift Markus Söder also diesen Begriff auf und wirft den Regierungsparteien vor, eine Umerziehung der deutschen Bevölkerung zu wünschen, indem sie Vorschläge zum Energiesparen macht, sich für das Gendern ausspricht, die Legalisierung von Cannabis plant oder einen Paragraphen abschafft, der es Frauen in verzweifelter Lebenslage deutlich erschwert, sich Hilfe zu suchen. Herr Söder hat es mit seiner Partei bei der letzten Wahl leider nicht in die Regierung geschafft. Wenn aber die Ampelkoalition mit ihrer zwanghaften Umerziehung der Deutschen scheitern sollte, dürfen sich Söder und seine Parteigenossen freuen. Denn mit ein paar guten Ideen haben auch Sie bei der nächsten Bundestagswahl wieder die Chance, Ihre eigenen Pläne zur Umerziehung der Deutschen durchzusetzen. Aber vielleicht sagen wir doch besser, zu regieren. Bis dahin bleibt noch etwas Zeit, zum Beispiel für ein Lied von Christoph Herzog, nach einem Gedicht von Hans Magnus Enzensberger, über die Schwierigkeiten der Umerziehung.
Man kann sie doch nicht alle umbringen. Man kann doch nicht den ganzen Tag auf sie einreden. Ja, wenn die Leute nicht wären, das sähe die Sache schon ganz anders aus. Ja, wenn die Leute nicht wären, dann ging's ruckzuck. Ja, wenn die Leute nicht wären, ja dann möchte ich hier auch weiter nicht stören.
Umerziehung, ein Begriff aus unserem Wörterbuch der Gegenwart, und dieses Wörterbuch mit aufgeladenen Gegenwartsbegriffen, Vogue zum Beispiel, das finden Sie auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Beim Bachmann-Literaturwettbewerb, da sind schon mehrere Autorinnen mit einem Schlag auf die Literaturbühne getreten. Emine Sefki Östermar zum Beispiel, die neue Büchner-Preisträgerin. Sie hat 1991 den Bachmann-Preis gewonnen und 2016 war es Sharon Dodua Otoo als erste schwarze Autorin bei dem Wettbewerb in Klagenfurt. Herr Gröttrup setzt sich hin, heißt ihr Bachmann-Text. Der ist jetzt im S. Fischer Verlag noch einmal erschienen, zusammen mit der Rede, die Otoo Institute 2020 zur Eröffnung des Bachmann-Preises gehalten hat. Und außerdem gibt es in dem Band einen bisher unveröffentlichten Text von ihr über eine imaginäre Reise mit ihren Eltern nach Klagenfurt. Und unsere Redakteurin Miriam C. hat dieses ganze Buch gelesen. Guten Tag.
Hallo.
Herr Gröttrup setzt sich hin. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das doch dieser Text, in dem ein Frühstücksei erzählt, oder?
Ja, ganz genau. Als solcher ist er berühmt geworden und ja auch offensichtlich im Gedächtnis geblieben als Text mit diesem denkenden und erzählenden Frühstücksei. Dieses Frühstücksei, das kann sich sogar hinwegsetzen über Naturgesetze. Also es beschließt dann nämlich einfach nicht hart zu werden, obwohl es ganz ordnungsgemäß diese 7,5 Minuten gekocht wurde von der Frau Gröttrup. Die hat das Ei wie jeden Morgen für ihren Ehemann zubereitet. Das ist der pensionierte Raketeningenieur Helmut Gröttrup und den gab es übrigens wirklich und eben seine so penibel geordnete Welt, also ja, an der alles ganz genau nach seinem Plan laufen muss, indem er auch alles kontrolliert, seine Ehefrau tyrannisiert, die wollte dieses Ei dann einfach mal durcheinander wirbeln und das gelingt dann übrigens auch in diesem Text.
Was für ein renitentes Ei. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, 3 Texte, die alle einen Bachmann-Bezug haben in diesem Band, der jetzt erschienen ist. Gibt es denn dann von dieser Erzählung, Herr Gröttrup setzt sich hin, gibt es da Verbindung zu der Rede, die Sharon Dodor Otoo 4 Jahre später gehalten hat zur Eröffnung des Bachmann-Wettbewerbs?
Ja, in diesem Wettbewerbstext, da gibt es schon so ein paar Hinweise darauf oder Markierungen, dass hier eine schwarze Autorin, eine engagierte Autorin schreibt. Also der Herr Gröttrup, der wird zum Beispiel als weißer Cis-Mann markiert, also als Mann, der sich mit dem Geschlecht, mit dem er geboren wurde, auch identifiziert. Und Herr Gröttrup, der würde wahrscheinlich nie von sich selbst als Cis-Mann sprechen. Der würde vielleicht auch nicht sagen, dass er ein weißer Deutscher ist, sondern irgendwie ein normaler deutscher Mann oder sowas. Und aber diesen politischen Kontext, in den Sharon Otoo ihr Schreiben stellt, den markiert sie nochmal sehr explizit eben in dieser Rede, dürfen schwarze Blumen malen, hieß diese Rede zur Eröffnung des Bachmann-Wettbewerbs 2020. Und alle Gesellschaftskritik, die sie da anführt, die macht sie wirklich immer diese Kritik auch oder diesen Blick auf das Deutschsein, den es ja auch in der Kurzgeschichte gibt. Das hat alles immer wirklich so einen spielerischen Humor bei ihr. Also in der Rede entlarvt sie dann zum Beispiel auch dürfen als das deutscheste aller deutschen Verben. Denn sie sagt, selbstverständlich dürfen wir den Kontext, also den politischen Kontext vernachlässigen. Die interessante Frage ist aber, warum wir das tun.
Und dann gibt es den 3. Text, wie gesagt, in diesem Band, eine Erzählung von einer imaginären Reise mit den Eltern nach Klagenfurt. Was transportiert denn Sharon Dodor Otoo mit dieser Reiseerzählung?
In diesem Text stellt sich Otoo vor, wie ihre beiden Eltern, die sind beide Mitte der 60er von Ghana nach Großbritannien gezogen, wie die mitgereist werden zu dieser Preisverleihung, wo dann ihre Tochter eben diesen wichtigen Literaturpreis bekommt. Das ist ein sehr persönlicher Text, wie sich das die Autorin vorstellt. Sie wirft auch einen sehr zärtlichen Blick auf die Eltern, die würden dann, so stellt sie sich vor, schon so einen kritischen Blick werfen auf das Outfit der Tochter, ne? Sitzt das Kleid. Aber sie wären auch einfach sehr stolz und wenn dann das deutsche Publikum so ein paar Sätze an sie richten würde, die sie nicht verstehen, weil sie deutsche Sprache nicht sprechen, würden sie aber freundlich lächeln und da dann herumstehen. Und Otoo imaginiert interessanterweise nicht nur ihre Eltern, sondern auch Ingeborg Bachmann an ihre Seite. In diesem Text Härtere Tage zitiert nämlich ein berühmtes frühes Gedicht von Ingeborg Bachmann, Die gestundete Zeit. Es kommen härtere Tage, heißt da die erste Zeile. Und das ist wirklich auch ein sehr charakteristisches Verfahren von Otoo, dass sie immer vergleicht, also Dinge nebeneinander stellt, die mindestens eine Gemeinsamkeit haben. Und am Anfang denkt man vielleicht, na, wo ist jetzt hier genau die Gemeinsamkeit? Aber Otoo zeigt eben die Gemeinsamkeit zwischen ihr und Ingeborg Bachmann ist, beide sind schon als Ausländerinnen aufgefordert worden, Deutschland zu verlassen. Bachmann nämlich, nachdem sie 1958 einen Aufruf unterschrieben hatte gegen die Atombewaffnung der deutschen Bundeswehr. Und Otoo benennt jetzt keine konkrete Situation aus ihrem Leben, aber sie sagt, da hat es auch schon einige gegeben.
Jetzt apropos Gemeinsamkeit, ich nehme an, Sie kannten die ersten beiden Texte in dem Band schon vorher. Jetzt diese 3 Texte zusammenzupacken in ein Buch, wie gesagt, alle mit Bezug zum Bachmann-Preis. War das eine gute Idee? Beleuchten die Texte sich da gegenseitig?
Also wenn man in so eine jüngste Literaturgeschichte und auch Literaturförderung guckt, zeigt es, glaube ich, schon ganz interessant, wie dieser gesamte Eintritt dieser Autorin Sharon Otoo in den deutschsprachigen Literaturbetrieb so verbunden ist mit dem Bachmann-Preis. Und hier steckt, glaube ich, in einer sehr kurzen Form schon sehr viel drin, was zu den Charakteristika dieser Autorin Sharon Otoo gehört, also zum Beispiel diese belebten Dinge wie das Ei, ja, die zum Beispiel auch immer wieder geboren werden. Ja, das Ei war schon mal eine Creme Brûlée oder ein roter Teppich. Und zu denen müssen wir irgendeine Form von Empathie entwickeln. Das ist zum Beispiel so ein charakteristisches Stilmittel, das wir auch in ihrem Debütroman wiederfinden oder diese Vergleiche, die sie anstellt. Das sind alles Sachen, die wir hier ganz komprimiert finden. Also komprimiert im Vergleich zum Debütroman Adas Raum, der letztes Jahr erschienen ist. Und ich würde zum Beispiel sagen, wenn jetzt DeutschlehrerInnen zuhören, dann ist dieses Buch, wenn man jetzt seinen SchülerInnen keine 300 Seiten zumuten kann, eine tolle Grundlage für eine Unterrichtsreihe, in der man sich schön mit der Autorin Sharon Otoo und mit schwarzen AutorInnen in der deutschsprachigen Literatur beschäftigen kann.
Nicht nur eine Leseempfehlung, sondern auch eine Unterrichtsanwendungsempfehlung von Miriam C. zu diesem Buch von Sharon Dodor Otoo. Herr Gröttrup setzt sich hin, ist der Gesamttitel nach der Bachmann-Preisgewinn-Erzählung von Sharon Dodor Otoo. Im S. Fischer Verlag ist der Band erschienen mit 64 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Miriam C. Was geschieht in der Nacht? Dieser Roman des New Yorker Schriftstellers Peter Cameron, der hat es dem Berliner Buchhändler Herwart Ferlemann angetan, von der Berliner Buchhandlung Ferlemann und Schatzer. Er möchte uns dieses Buch empfehlen und dazu ist er hier ins Studio gekommen. Wie schön, dass Sie da sind. Seien Sie willkommen, Herr Ferlemann.
Vielen Dank.
Was geschieht in der Nacht? Sie müssten noch ein bisschen näher ans Mikrofon kommen, damit wir Sie gut hören, bitte. Was geschieht in der Nacht? Ich nehme an, geschlafen wird eher nicht in dem Roman von Peter Cameron,
Nein,
oder?
Nein, das stimmt. Peter Cameron ist ein amerikanischer Autor, das ist sein 8. Roman und in Deutschland leider noch gar nicht so bekannt. Geschieht in der Nacht, fährt ein Ehepaar aus Amerika in das nördlichste Europa nach Finnland. Sie landen in einem etwas merkwürdigen Hotel und sie sind da, um ein Adoptivkind abzuholen. Und am nächsten Morgen wollen sie das abholen, bestellen ein Taxi und das Taxi bringt sie aber zu einem anderen Haus und in diesem Haus ist so eine Art Guru. Und das setzt natürlich eine ganze Verwicklung oder eine ganze komplizierte Geschichte in Gang.
Ich habe über das Buch gelesen, das sei eine Schauergeschichte, noch stiller und unheimlicher sei das Setting als bei Stephen Kings Shining. Da kriege ich Angst. Muss man auch ein bisschen Angst haben vor dem
Angst
Buch?
Angst muss man, glaube ich, nicht haben, aber das Buch ist schon unheimlich. Der Verlag sagt, es sei ein bisschen wie Wes Anderson, also der Filmemacher Wes Anderson. Das, finde ich, ist richtig, was die Ausstattung angeht, wie das Hotel beschrieben wird. Ich musste bei dem Buch allerdings viel mehr an David Lynch denken. Das ist ein bisschen immer neben der Spur. Es ist eigentlich alles richtig und irgendwie ist es doch ganz unheimlich. Also ich habe selten gelesen, wie unheimlich ein Glas Joghurt auf der Fensterbank sein kann.
Oh, das ist vielversprechend. Dann wollen Sie uns ein weiteres Buch empfehlen, das heißt Schwule Architekten, herausgegeben von Uwe Bresan und Wolfgang Vogt. Wie werden denn die Architekten da vorgestellt?
Das Ganze ist eine Art Lexikon, was sich so anhört, als ob man es gar nicht lesen könnte. Aber dabei ist es eigentlich ist es wunderbar lesbar. Ich habe mich wirklich sehr festgelesen. Es ist also ein biografisches Lexikon. Es ist eine Pionierarbeit. Es gibt sowas in ganz Europa noch nicht. Deswegen ist das Buch auch zweisprachig erschienen. Es ist eine Sammlung eben von schwulen Lebensläufen, wenn Sie so wollen. Und es ist eben die Frage, was macht denn schwule Architekten aus? Und die beiden Herausgeber, der eine war stellvertretender Leiter des Frankfurter Architekturmuseums, wurden auch gefragt, ja, und als nächstes macht ihr ein Band über Architekten mit roten Haaren. Also ein bisschen zynisch finde ich das, weil letzten Endes Schwulsein bedeutete auch ganz, ganz lange, also das Buch spielt 18., 19., 20. Jahrhundert, dass man mit einem Bein im Gefängnis stand. Und die beiden, es gibt ein tolles Vorwort, 30 Seiten, wo sie erklären, warum das Ganze so wichtig ist. Und dann werden eben Lebensgeschichten erzählt.
Können Sie vielleicht mal eine rausgreifen und uns also, das ein bisschen plastisch machen?
Es gibt Horace Walpole ist dabei, das ist 18. Jahrhundert, England. Es gibt Hendrich, einen deutschen Architekten, der in den 50er Jahren sehr viel gebaut hat. Es gibt eine ganz berührende Transgender-Geschichte, also Transidentitätsgeschichte. Es gibt leider nur eine Frauengeschichte und das bedauern die Autoren auch. Aber es ist wirklich ein Anfang einer Arbeit, glaube ich. Also da muss noch ganz viel geforscht werden. Ich finde, wie gesagt, ich möchte wirklich betonen, dass es Geschichten sind, wo man sich wirklich festliest und was zum Beispiel sein könnte. Also die bauen alle zum Beispiel kleine Verstecke und das finde ich ein ganz bezeichnend. Also so kleine Häuser, in denen sie meistens mit ihren Lebensgefährten gewohnt haben. Und das finde ich ein ganz interessantes Detail zum Beispiel.
Das Buch Schwule Architekten von Uwe Bresan und Wolfgang Vogt herausgegeben. Und dann haben Sie, wenn ich das richtig sehe, noch eine Wiederentdeckung für uns, nämlich den Kriminalroman Lokalausgabe von Shulamit Lapid. Stammt aus dem Jahr 1989, gibt es jetzt neu im Taschenbuch, oder?
Ja, das ist eine kartonierte Ausgabe, die gerade im Dörlemann Verlag erschienen ist. Der Roman oder der Kriminalroman hat 1996 auch schon den Deutschen Kriminalromanpreis bekommen oder Krimipreis bekommen. Ja, und jetzt hat ihn der Dörlemann Verlag oder die Verlegerin Frau Dörlemann wiederentdeckt. Und ich finde, das ist eine wunderbare Wiederentdeckung. Spielt in Israel in einer kleinen Stadt am Rande der Negev-Wüste. Und die Hauptperson ist eine Journalistin, also eigentlich gar niemand, der Mordfälle oder dergleichen aufklärt. Aber da sie auch Gesellschaftsklatsch bringen muss, geht sie eines Abends noch zu einer großen Party. Und ja, dort passiert ein Mord. Und damit muss sie jetzt, oder ist ihre Neugier natürlich angestachelt.
Und auf welche besondere Weise wird das dann erzählt in diesem Kriminalroman?
Also das Schöne, also das eine Schöne daran ist, finde ich, dass sie als Journalistin eben auch immer was berichten will. Und es gibt eine Konkurrenzzeitung in dem Ort und der will auch was berichten. Und dann ist das ein, also ihr Kollege sozusagen, und der möchte auch was berichten. Also sie muss immer eigentlich einen Schritt schneller sein. Und das wirklich Herausragende in dem Roman ist meines Erachtens diese Frauengestalt, diese Lisi Badici, die auf den ersten Seiten einem eigentlich sehr unsympathisch vorkommt. Und wie die Autorin schafft, dass man sie am Ende des Buches wirklich ins Herz geschlossen hat, das finde ich wirklich ganz groß. Und das Buch ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber ich finde, es ist wirklich wert, es nochmal zu lesen und auch zu merken, wie sich Zeit was geändert hat vielleicht.
Der Kriminalroman Lokalausgabe von Shulamit Lapid im Dörlemann Verlag, jetzt neu herausgekommen. Vorher haben wir über den Band Schwule Architekten gesprochen aus dem Verlag Wasmut und Zohlen und am Anfang über Peter Camerons Roman Was geschieht in der Nacht im Liebeskind Verlag erschienen. Alles drei Empfehlungen von Herbert Ferlemann von der Berliner Buchhandlung Ferlemann und Schatzer. Haben Sie herzlichen Dank.
Gerne.